DW Menschen und Märkte.
Nächster Akt im Verhandlungspoker zwischen Griechenland und seinen Gläubigern in Brüssel. Neustart der Fluglinie Malaysia Airlines und Chancen für Solarkraft in Südafrika. Das und mehr im Wirtschaftspodcast. Ich bin Nicolas Martin und grüße Sie herzlich. An diesem Morgen sind mehr als 200 Menschen in das Athener Finanzministerium gewaltsam eingedrungen, um gegen weitere Sparmaßnahmen der griechischen Regierung zu demonstrieren. Geht es aber nach dem Willen der Geldgeber, also dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der EU-Kommission, muss Athen genau das tun: sparen. Wie das geschehen soll und wer dabei wem und wie entgegenkommt, darüber wird seit Wochen verhandelt. Und auch am Rande des EU-Lateinamerika-Gipfels gab es wieder jede Menge Möglichkeiten für Gespräche. Kai Küstner.
Es ist eine absolute Seltenheit, dass sich der EU-Ratspräsident Tusk, also der Gastgeber eines jeden Gipfeltreffens in Brüssel, zum Thema Griechenland äußert. Heute tat er das doch und wählte dramatische Worte. Es gibt keine Zeit mehr für Spielchen. Ich fürchte, es kommt der Tag, an dem man sagen wird, das Spiel ist verloren. So der dringliche Aufruf von Tusk, an die Adresse Athens im Schuldenstreit zügig einzulenken. Man brauche jetzt Entscheidungen, keine Verhandlungen. Tatsächlich kann nur eine schnelle Einigung jetzt die unerbittlich tickende Uhr anhalten. Doch dafür bleiben nur noch wenige Tage Zeit. Ende des Monats muss Athen Schulden zurückzahlen, was es wohl ohne frisches Geld nicht kann. Jede Übereinkunft aber müsste zuvor noch von Parlamenten in der Eurozone gebilligt werden.
Es zählt jetzt jeder Tag.
So die mahnenden Worte der deutschen Kanzlerin, ebenfalls an die Adresse Athens. Mit den triumphierenden Worten auf den Lippen, wir haben Griechenland gerettet, stürmten die Teilnehmer am Mini-Krisengipfel in der Nacht nun keineswegs aus dem Verhandlungssaal. Merkel hatte 2 Stunden mit dem griechischen Regierungschef Tsipras und dem französischen Staatspräsidenten Hollande zusammengesessen.
Es gab zum Abschluss des Gesprächs absolute Einigkeit, dass Griechenland jetzt mit Nachdruck und Hochdruck weiter mit den 3 Institutionen arbeiten wird in den nächsten Tagen.
Damit wandern die Gespräche von der Spitzenebene sozusagen wieder in den Maschinenraum. Die Frage ist, ob Merkel und Hollande dem Verhandlungsgetriebe entscheidende Ölspritze haben verleihen können. Denn dort bewegte sich bis gestern eher wenig.
So wie ich das Gespräch verstanden habe, besteht die Bereitschaft zu dieser Zusammenarbeit mit den 3 Institutionen und das sollte jetzt auch genutzt werden.
So eine vorsichtig optimistisch klingende Kanzlerin. Was echte Annäherung ist und was Taktik, ist in diesem Pokerspiel oft schwer auseinanderzuhalten. Schließlich will am Ende niemand als der Bösewicht dastehen, an dem alles gescheitert ist. Fest steht, dass keine der beiden Seiten einen Grexit, einen griechischen Ausstieg aus dem Euro ernsthaft wollen kann. Auch wenn die Lösung noch nicht gefunden ist, ist doch immerhin eine leichte Aufhellung der zuletzt so düsteren Stimmung spürbar. Unsere Beziehung ist übrigens gut, verkündete EU-Kommissionschef Juncker, als er jetzt nach seinem Freund Alexis Tsipras gefragt wurde. Den küsst Juncker, als wäre nie etwas gewesen, auf beide Wangen. Und die beiden reden auch miteinander. Dabei hieß es noch am Dienstag, dem Luxemburger sei in einer internen Sitzung so richtig der Kragen geplatzt, wegen der aus seiner Sicht viel zu sturen Tsipras-Haltung. Zur Beschreibung der Situation im Schuldenstreit hatte Juncker heute sogar eine augenzwinkernde Bemerkung parat.
Die Kuh muss vom Eis, aber sie rutscht dauernd aus.
Es sei ja nun schon Juni, drohe das Eis da nicht gefährlich dünn zu werden, erkundigte sich daraufhin ein Journalistenkollege bei der Kommission. Eine Antwort darauf bekam er nicht.
Kai Küstner berichtete. Zu einem anderen Thema. Im Juli wird John Cryan der neue Kopf an der Spitze der Deutschen Bank werden. Mit ihm soll ein Neustart gelingen. Deutschlands größtes Bankhaus schippert seit langem durch unruhige Gewässer von einem Skandal zum anderen. Gestern folgte der nächste Streich, das Geldhaus bestätigte, dass es in ihren Büroräumen in Frankfurt abermals eine Razzia gegeben habe. Die Generalstaatsanwaltschaft gab heute Details zu der Durchsuchung bekannt. Heike Borowka mit den Einzelheiten.
Danach wird gegen 9 Beschuldigte wegen des Verdachts der versuchten schweren Steuerhinterziehung ermittelt. Sie sollen versucht haben, den Staat um rund 43 Millionen Euro zu prellen. Nach Auskunft eines Sprechers haben am Dienstag Beamte des Bundeskriminalamts und der hessischen Steuerfahndung 10 Wohnungen und Geschäftsräume der Beschuldigten durchsucht. Dass es sich dabei auch um Büros der Deutsche Bankzentrale in Frankfurt handelte, wollte die Generalstaatsanwaltschaft mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bestätigen. Allerdings hatte die Bank bestätigt, von Untersuchungen betroffen zu sein. Den Angaben der Generalstaatsanwaltschaft zufolge wird gegen die Beschuldigten im Alter zwischen 37 und 46 Jahren wegen sogenannter Cum-Ex-Leerverkäufe ermittelt. Sie sollen 2008 über eine Gesellschaft Wertpapiere um den Dividendenstichtag schnell G und verkauft haben. Dabei erlangten sie laut Generalstaatsanwaltschaft Bescheinigungen über Kapitalertragssteuern auf Dividendenausgleichszahlungen, obwohl diese gar nicht einbehalten worden waren. Die Geschäftsführer der Gesellschaften sollen mit diesen Bescheinigungen zu Unrecht Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschläge in Höhe von insgesamt rund 43 Millionen Euro beim Finanzamt geltend gemacht haben. Das Finanzamt habe allerdings die Anrechnung verweigert.
Und wir bleiben im Finanzsektor. Die britische Regierung will sich von ihren Anteilen der Royal Bank of Scotland trennen. Der britische Finanzminister George Osborne sagte, der Verkauf solle schon bald beginnen. Thomas Spiekofen aus London.
Der britische Staat hält zurzeit 80% an der Bank. Er hatte sie ab 2008 wegen der Finanzkrise übernommen und dafür umgerechnet rund 45 Milliarden Pfund bezahlt, mit rund 500 Pence pro Aktie. Der aktuelle Preis liegt bei rund 350 Pence pro Aktie, der Gesamtwert der Anteile bei etwa 32 Milliarden Pfund. Das Investmenthaus Rothschild hat errechnet, dass die Rettung der Bank und ihr jetzt geplanter Verkauf den Steuerzahler am Ende mehr als 7 Milliarden Pfund gekostet haben werden, umgerechnet fast 10 Milliarden Euro. Osborne sagte, er werde notfalls auch Verluste hinnehmen. Wenn man den Wiederverkauf anderer geretteter Banken, wie zum Beispiel Lloyds, Bradford und Bigley oder Northern Rock, einbeziehe, habe der Steuerzahler insgesamt 14 Milliarden Pfund, 20 Milliarden Euro, gewonnen. Der Finanzminister zeigte sich zuversichtlich, dass der Wert der Bank of Scotland-Anteile mit beginnendem Verkauf und wachsendem Vertrauen noch steigt. Die Financial Times berichtet, die Anteile sollten zunächst großen institutionellen Investoren angeboten werden. Der Verkauf werde sich über Jahre hinziehen, solle aber bis zur nächsten Wahl im Jahre 2020 abgeschlossen sein. Ende vergangener Woche hatte die Regierung bereits den Verkauf ihres 30%-Anteils am Postunternehmen Royal Mail angekündigt.
Thomas Spiekofen aus London. Die Fluglinie Malaysia Airlines bringen die meisten Menschen vor allem mit den beiden Flugzeugkatastrophen im vergangenen Jahr in Zusammenhang. Viele negative Schlagzeilen nach dem Absturz von Flug MH370 und MH17 haben das Unternehmen geradewegs in den Bankrott katapultiert. Der Deutsche Christoph Müller soll die Fluglinie retten. Nun hat der neue Chef erstmals ein Interview gegeben und Details über den geplanten Neustart von Malaysia Airlines genannt. Udo Schmidt.
Christoph Müller räumt auf bei Malaysia Airlines. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der irischen Fluglinie Aer Lingus, auch diese hatte er aus einer schweren Krise gerettet, ist seit März Chef von Malaysia Airlines mit Sitz in Kuala Lumpur. Jetzt geht es mit großen Schritten voran mit der Umstrukturierung der praktisch bankrotten malaysischen Fluglinie. Christoph Müller im BBC-Interview.
It will be an entirely new company and we will leave the old Malaysia Airlines.
Es wird ein völlig neues Unternehmen werden. Wir werden die alte, letztlich bankrotte Gesellschaft hinter uns lassen. Die Kunden müssen sich keine Sorgen machen. Alle Tickets, die jetzt verkauft werden, löst dann auch die neue Gesellschaft ein.
Will be honored by the new airline. That is the process we have planned.
In der vergangenen Woche bereits waren 6.000 der 20.000 Mitarbeiter entlassen worden. Die verbleibenden 14.000 erhalten neue Verträge bei einer Folgegesellschaft. Zu hohe Kosten, Personalkosten vor allem, waren seit Jahren für die Krise von Malaysia Airlines verantwortlich. Hinzu kam Missmanagement. Seit 2011 taumelte die Airline, dann kam das Verschwinden des Fluges MH370 am 8. März vergangenen Jahres sowie der Abschuss von MH17 am 17. Juli. Malaysia Airlines ist seitdem im Sturzflug und schreibt hohe Verluste. Kostensenkungen stehen also ganz oben auf der To-Do-Liste. Das gilt auch für die Strecken, sagt Christoph Müller.
So we first have to eliminate the sources of losses. Correct.
Wir müssen zuallererst die Quellen der Verluste ausschalten. Wir werden auf alle Flugrouten schauen, auch auf die, die durch die Katastrophen des vergangenen Jahres in Verruf geraten sind. Wenn wir kürzen, heißt das nicht, dass wir die Strecken völlig einstellen, sondern eventuell nur die Maschinen verkleinern oder die Frequenz der Flüge verringern. Wir werden den neuen Flugplan in einigen Wochen vorstellen. Auch zwei Airbus A380 stehen zum Verkauf. Sie passen nicht mehr in diesen kommenden Flugplan. Ein grundsätzliches Problem: mit dem Namen Malaysia Airlines verbinden die meisten Kunden, die potenziellen Passagiere, seit dem vergangenen Jahr vor allem die beiden Flugkatastrophen vom März und Juli. Die Marke Malaysia Airlines stellt somit ein Problem dar, international zumindest. National, so Christoph Müller, hat Malaysia Airlines einen guten Ruf. Die Malaysier stünden gerade nach den Katastrophen zu ihrer Fluglinie. Wir haben herausgefunden, dass es ein sehr unterschiedliches Image gibt. Manche verbinden unseren Namen, unser Logo nur noch mit den Tragödien, andere stehen zu Malaysia Airlines. Wir werden die Kunden in die Überlegung mit einbeziehen, um so die beste Lösung zu finden.
To find the best solution for the question you just asked.
Bis September soll ein neuer Name, vielleicht auch nur ein veränderter Schriftzug auf Rumpf und Leitwerk der Maschinen präsentiert werden. Danach muss sich zeigen, ob es Christoph Müller gelingt, Malaysia Airlines zu sanieren, wie es ihm mit der irischen Aer Lingus bereits einmal gelang, oder ob er scheitert, wie mit der belgischen Sabena, die 2001 auch mit seiner Hilfe nicht mehr zu retten war.
Udo Schmidt aus Singapur. Gestern haben wir hier von der Intersolar, der internationalen Fachmesse für Solartechnologie in München, berichtet. Heute blicken wir nach Südafrika, bleiben aber beim Thema, denn Südafrika ist mit 2500 Sonnenstunden im Jahr und vielen freien Flächen wie gemacht für Solartechnik. Dennoch konnte die Technologie bisher nicht so richtig Fuß fassen. Das ändert sich aber nun, wie Jan-Philipp Schlüter aus Johannesburg berichtet.
Nach aller Erkenntnis und aller Ansichten von Branchenkennern stehen wir wirklich kurz vor einem Boom.
Es ist der Job von Jens Hauser, Marktchancen in Südafrika optimistisch zu sehen. Er leitet das Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien der Außenhandelskammer in Kapstadt und berät deutsche Firmen, die hier investieren wollen. Aber er ist nicht der Einzige, der großes Potenzial für erneuerbare Energien in Südafrika sieht. Ironischerweise ist es ausgerechnet die aktuelle Stromkrise, die ihnen einen großen Schub gibt.
Ohne Stromkrise gäbe es keine erneuerbaren Energien in Südafrika. Mit der Versorgungskrise und den fehlenden Erzeugungskapazitäten hat sich halt so ein Window of Opportunity für private Investoren und erneuerbare Energien ermöglicht, die man sehr zügig ans Netz bringen kann.
Vor 5 Jahren hat die südafrikanische Regierung deshalb ein Programm zur Förderung von erneuerbaren Energien gestartet. So sind mittlerweile 65 Projekte mit knapp 4000 Megawatt Leistung entstanden. Das ist etwa so viel wie 3 moderne Atomreaktoren erzeugen. Allerdings sind all diese Projekte Großprojekte, riesige Solarfarmen, die vor allem in den abgelegenen, sehr heißen Regionen Südafrikas liegen. Dass Südafrikaner sich Solarpanels auf ihr Hausdach montieren, ist die große Ausnahme. Denn anders als in Deutschland dürfen sie den selbst erzeugten Strom nicht ins Netz einspeisen, bekommen also auch kein Geld. Gregor Küpper ist Chef der südafrikanischen Niederlassung von Solar World, dem deutschen Solarstromkonzern. Seiner Meinung nach gibt es 2 Gründe für diesen fehlenden Anreiz.
Der eine ist, dass grundsätzlich Energieerzeuger weltweit nicht unbedingt die Innovatoren für erneuerbare Energien und dezentrale Erzeugung sind. Die versuchen natürlich, ihr Energieerzeugungsmonopol aufrechtzuerhalten. Hauptgrund in Südafrika ist mit Sicherheit, dass der Verkauf von Strom die einzige Einnahmequelle der hiesigen Gemeinden und Städte sind. Also die erleiden einen Einkommensverlust, je mehr Strom selber erzeugt wird, und deshalb sind da auch keine Regularien im Moment getroffen.
Aber angesichts der Dauerkrise des staatlichen Strommonopolisten Eskom ändert sich auch das, weiß Jens Hauser von der Außenhandelskammer.
Gegenwärtig werden neue Regularien erstellt, die es zukünftig ermöglicht, für private Kunden, industrielle Kunden, Anlagen zu realisieren, ans Netz anzuschließen und den Strom vergütet zu bekommen, den man zurück ins Netz speist.
Wobei Privatkunden wohl nicht der große Markt für Solaranbieter sind. Die Mehrheit der Südafrikaner kann es sich schlicht nicht leisten, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. Die Hauptzielgruppe dürften Industrie und Gewerbe sein, zum Beispiel Shoppingcenter, die eine sichere Eigenstromversorgung wollen. Für deutsche Solarstromfirmen gibt es reichlich Potenzial in Südafrika und knallharte Konkurrenz. Vor allem chinesische Unternehmen bieten ihre Technik zu Preisen an, die Gregor Küpper von SolarWorld als Dumpingpreise bezeichnet. Aber nicht alle Käufer in Südafrika schauen nur auf den Preis. Für deutsche Qualität, so Küpper, geben die Menschen gerne ein bisschen mehr aus.
Das Made in Germany ist etwas, was gut ankommt beim Kunden.
Ein Beitrag von Jan-Philipp Schlüter. Und damit endet der Wirtschaftspodcast für heute. Wir melden uns morgen wieder hier zurück. Die Technik hatte Christoph Grove. Ich bin Nicolas Martin. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.